Hören. Und was gibt es Schöneres, wenn man sich so begrüßen kann mit diesen Worten, wie es schon seit Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden sogar, Christen auf aller Welt tun. Das ist einfach herrlich. Auferstehung, darum soll es heute gehen. Ich möchte einsteigen mit einem kleinen Videoclip, den wir jetzt gleich sehen. Eine Meldung, die uns vielleicht diese Tage auch erreicht hat, die ihr vielleicht auch gesehen habt. Vor einigen Tagen am Dienstag gingen diese Bilder um die Welt, diese Bilder von einer Brücke. Und wir sind mal gespannt, ob wir das jetzt hier gleich live miterleben werden. Ich sage vielleicht noch ein paar Sachen dazu. Eine Brücke in den USA, man sieht sie jetzt hier in Baltimore, die dort über diesen Fluss gespannt ist. Und man sieht es jetzt schon auf dem linken Hintergrund. Plötzlich kracht einer dieser Pfeiler ein, weil ein Lastenschiff ihn umgerammt hat und die ganze Brücke bricht zusammen. Was für eine Tragödie, was für ein Unglück, was für eine Zerstörung, die ganze Brücke am Ende. Ja, was hat das Ganze mit Auferstehung zu tun? Was hat das Ganze mit Ostern zu tun? Genau darum soll es heute nämlich gehen, denn genauso wichtig wie diese Pfeiler für diese Brücke waren, genauso wichtig ist für uns unsere Brücke, unser Fundament, unsere Grundpfeiler. Nämlich die Auferstehung. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und ich habe mein Predigtthema auch so überschrieben. Die Auferstehung, Grundpfeiler des Evangeliums und Fundament unseres Glaubens. Hier sehen wir das nochmal, diese Brücke, wie sie noch steht. Und als dann der eine Pfeiler gefallen ist, bricht die ganze Brücke zusammen. Die Auferstehung Jesu, Grundpfeiler des Evangeliums und Fundament unseres Glaubens. Wir möchten dazu einen Text betrachten aus 1. Korinther 15, ab Verse 1 bis 20. Wer möchte, darf das gerne hier vorne mitlesen. Habt es zumindest mal drauf, wenn ihr gute Augen habt. Ansonsten gerne aber auch in euren Bibeln. 1. Korinther 15, ich lese ab Vers 1. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr errettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus, und dann allen Aposteln. Als letztem von allem hat er sich auch mir gezeigt. Und weiter ab Vers 11. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja auch gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch, es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, vielen Dank für dein Wort. Vielen Dank für die Klarheit. Vielen Dank für deine Gedanken, die du uns mitgeteilt hast. Dein Wort ist Wahrheit und wir möchten heute diese Worte ganz neu für uns begreifen. Möchten dich bitten, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du da bist. Amen. Die Auferstehung Jesu, Grundpfeiler des Evangeliums und Fundament unseres Glaubens. Wir möchten diesen Text anhand von drei Punkten betrachten. Zum einen Tod und Auferstehung, die Grundpfeiler des Evangeliums. Dann die Auferstehung, eine gut belegte Tatsache. Und zum Schluss die Auferstehung, das Fundament unseres Glaubens. Was hat die Auferstehung mit mir zu tun? Die Grundpfeiler des Evangeliums. Paulus schreibt hier ganz deutlich, dass es hier nicht um irgendwelche Nebensachen oder Randbemerkungen geht, sondern es geht hier um die Grundlage. Um die Grundlage eures Lebens. Es geht hier um entscheidende Punkte. Im Neuen Leben-Übersetzung heißt es, das, was am wichtigsten ist, die entscheidenden Grundpfeiler, genauso wie bei dieser Brücke, diese Grundpfeiler entscheidend sind, damit die Brücke steht, so gibt uns Paulus hier diese zwei Grundpfeiler, auf die unser ganzer Glaube beruht. Und das ist erstens, Christus starb für unsere Sünden. Wir kommen ja vom Karfreitag her, wo wir uns jetzt bewusst gemacht haben, dass er starb. Aber nicht einfach so, sondern er starb für unsere Sünden. Dies ist der erste Grundpfeiler. Ohne den gibt es keine Brücke. Ohne den gibt es keinen Glauben. Und Paulus sagt hier, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, das, was hier passiert ist, war kein Zufall, der sich einfach so ereignet hat, sondern es war Gottes Plan von jeher. Wir lesen als Beispiel in Jesaja 53, Vers 5, wo es heißt, doch er, Jesus, wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesu Tod, der eine Grundpfeiler des Evangeliums. Und dann geht es aber weiter. Der zweite Grundpfeiler, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit den Schriften, die Jahrhunderte vorher geschrieben wurde. Hier möchte ich als ein Beispiel Psalm 16, Vers 10 nennen, wo es heißt, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben. Und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Was für eine Prophetie, was für eine Aussage, die genau auf Jesus dann zugetroffen ist. Und diese Grundpfeiler, mit denen steht und fällt alles. Wir haben vorher diese Bilder von dieser Brücke gesehen. Hier sehen wir auch diese zwei Pfeiler, die diese ganze Brücke halten. Und beide Pfeiler gehören dazu, sind gleichermaßen wichtig. Man kann nicht sagen, ja, der eine Pfeiler, das ist der wichtigere. Oder der eine Pfeiler, den kann man vielleicht weglassen. Nee, es geht darum, so wie es auch Paulus hier sagt, diese beiden Pfeiler, das sind die Grundlage, Tod und Auferstehung. Die beiden gehören zusammen. Ein anderes Bild, das ich hier an dieser Stelle vielleicht noch gebrauchen möchte, ist das Bild von unserem Herz-Kreislauf-System. Das aus dem Herzen und der Lunge besteht. Und beides ist überlebenswichtig. Wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann sterben wir. Dann macht die Lunge, kann nicht mehr arbeiten. Genauso andersherum, wenn die Lunge zwar arbeitet, aber das Herz nicht mehr schlägt und der Sauerstoff nicht mehr transportiert werden kann, auch dann ist unser Leben zum Scheitern verurteilt. Dann sterben wir. Und es gehört beides zusammen. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir Karfreitag, wenn wir Ostern uns anschauen, müssen wir immer beides ineinander, miteinander betrachten. Losgelöst voneinander bricht die Brücke zusammen. Die Auferstehung Jesu, der wohl umstrittenste Teil des Evangeliums. Inzwischen ist es auch in der säkularen Geschichtsschreibung eigentlich unbestritten, dass Jesus wirklich gelebt hat. Dafür sind die Belege zu zahlreich und eigentlich stimmen auch alle wichtigen Historiker damit überein. Jesus hat gelebt. Auch dass er gestorben ist, wird von nur sehr wenigen bestritten. Warum er gestorben ist und welche Auswirkungen das hatte, da gibt es tatsächlich Unterschiede, dass er nämlich nicht nur eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern als Sühnetod für uns. Hier gibt es die ersten Unterschiede. Aber dass er gestorben ist, das halten eigentlich alle oder die meisten für wahr. Doch an der Auferstehung, da scheiden sich, wie man so schön sagt, tatsächlich die Geister. Die Auferstehung, die wird von vielen mit einem großen Fragezeichen versehen oder aber sogar ganz deutlich abgelehnt. Und es nicht nur bei Menschen, die ohne Gott leben, sondern leider auch bei Menschen, die sich eigentlich Christen nennen und doch denken, naja, die Auferstehung ist ja nicht so wichtig oder kann ja nicht gewesen sein. Ist ja nicht beobachtbar mehr heute bei uns. Kann nicht sein, was nicht sein kann, darf nicht sein. Und Kirchenvater Augustinus von Hippo, der hat einmal gesagt, kein anderer Glaubensartikel hat so viel Widerstand erfahren wie der von der Auferstehung des Fleisches. Das hat er schon vor über 1500 Jahren gesagt. Und bis heute hat sich daran nichts verändert. Es gab vor kurzem eine Umfrage in den evangelischen Kirchen und dort haben sich nur 23% derjenigen, die sich der evangelischen Kirche zugerechnet fühlen, an diese Auferstehung geklammert oder geglaubt. Nur 23 glauben an diese Auferstehung. Aber selbst bei uns evangelisch-freikirchlichen Gemeinden sind es erstaunlicherweise nur 55%. Die diese Auferstehung für wirklich wahrhaftig geschehen als Tatsache erachten. Und das hat mich nachdenklich gemacht, auch schockiert. Brauchen wir diese Auferstehung gar nicht? Ist die für unser Christenleben nicht so wichtig? Doch, dem wollen wir heute nachgehen. Und dem geht auch Paulus in seinem ersten Korintherbrief hier nach. Und bevor er das aber tut, zeigt er noch einmal ganz deutlich, dass es bei dieser Auferstehung nicht um eine Fiktion geht, nicht um eine Halluzination oder um eine geistliche Gedankenvorstellung, sondern um eine gut belegte Tatsache. Indem er uns hier Zeugen, Augenzeugen nennt. Vor Gericht sind Augenzeugen in vielen Verfahren das wichtigste Beweismittel. Immer wenn es darum geht, wenn man ein Verbrechen oder eine Straftat aufklären möchte, dann geht es vor allem immer darum, auch Augenzeugen zu finden. Augenzeugen, die das Gesehene, das Geschehene, das Passierte mit eigenen Augen gesehen und belegen können. Und da gibt es einige Kriterien, die für gute Augenzeugen oder die für Augenzeugen sprechen, die wirklich auch als ein Beweismittel dann gelten können. Diese Kriterien sind zum einen möglichst viele. Man versucht, möglichst viele Augenzeugen zu finden, denn desto mehr Augenzeugen, desto besser kann man auch dann das Geschehene rekonstruieren. Aber auch möglichst verschiedene. Dass man jetzt nicht nur vielleicht in einem Freundeskreis die ganzen Zeugen hat, sondern eben ganz verschiedene, die vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben. Dann versucht man, möglichst vertrauenswürdige Augenzeugen zu finden. Jemand, der einen guten Ruf vielleicht hat, von dem man weiß, okay, was der erzählt, das ist kein Quatsch, sondern auf den kann man sich verlassen. Augenzeugen sollten auch möglichst unabhängig voneinander sein. Dass sie sich nicht eben untereinander absprechen können, sondern dass jeder wirklich das weitergibt, was er gesehen und erlebt hat. Auch sollten sie möglichst nah dran sein. Bei einem Verkehrsunfall, der vielleicht irgendwo von hier aus 200 Meter weit entfernt ist, ist es vielleicht schwierig, genau zu sehen, was passiert ist. Wenn ich aber direkt daneben stehe, wenn ich sogar am Unfallort vielleicht war, beteiligt war, dann bin ich möglichst nah dran und kann auch dann wirklich als zuverlässiger Augenzeuge fungieren. Und eine wichtige Sache, Augenzeugen mit möglichst vielen Sinnen, habe ich das mal genannt. Augenzeugen, natürlich erstmal geht es darum, dass man etwas sieht. Wenn man aber vielleicht auch etwas hört oder etwas spürt, dann bestätigt es noch in viel, viel größerem und wichtigerem Maße das, was meine Augen vielleicht gesehen haben. Und wir wollen jetzt mal diese Kriterien so ein bisschen zum Hinterkopf halten, wenn wir diese Personen jetzt durchgehen, die wir gleich betrachten und die uns Paulus hier genannt hat. Welche Augenzeugen sind es? Wir lesen hier zunächst mal von Petrus. Petrus, ein Jünger Jesu, vielleicht der bekannteste und wichtigste Jünger. Er war später dann auch der Leiter der Gemeinde in Jerusalem und eine bekannte Person, eine vertrauenswürdige Person. Jeder kannte den. Und er war deswegen ein wichtiger Augenzeuge, der Jesus selbst erlebt hat. Dann werden hier genannt, der ganze Kreis der 12, allen Jüngern ist Jesus entschieden. Warum ist das so wichtig? Die Jünger, die mit Jesus 3 Jahre lang zusammengelebt haben, die genau wussten, wie er aussieht, die genau wussten, wie er redet, wie er reagiert, wie er lebt. Das waren nicht irgendwelche Leute, die so ganz entfernt mal gesehen haben, da gab es diesen Jesus. Nein, sie wussten ganz genau, das ist Jesus. Und genauso wussten sie auch nach der Auferstehung, es ist wirklich Jesus, der hier uns erschienen ist. Interessanterweise lesen wir auch, wenn wir die Evangelien anschauen, dass es einer der Jünger gab, der hieß Thomas, der war am Anfang nicht dabei, als Jesus den Jüngern erschienen ist. Und als sie ihm dann erzählt haben, wir haben Jesus gesehen, hat er das zunächst nicht geglaubt. Nicht mal seinen Freunden hat er geglaubt. Er hat gesagt, das kann nicht sein. Wie will jemand auferstehen? Er war tot, ich habe das gesehen. Und Jesus ist ihm dann später auch nochmal persönlich erschienen. Und er hat es immer noch nicht geglaubt. Er hat seinen Augen nicht geglaubt. Bis Jesus ihm gesagt hat, ihm seine Wundmale gezeigt hat und gesagt hat, berühre mich, lege deine Hände in meine Wunden. Und er konnte das also hier wirklich nicht nur sehen, sondern auch fühlen, ertasten. Jesus war nicht eine geistliche Erscheinung, nein, er war eine Person. Er hatte einen Körper aus Fleisch und Blut und doch war er ein auferweckter, ewiger Körper. Dann ist er 500 Personen auf einmal erschienen. Ich weiß nicht, wie viele wir heute Morgen hier sind, vielleicht so 120, 130 Personen, also 4 bis 5 Mal so vielen Menschen wie ihr jetzt. Denen ist er alle erschienen. Das waren nicht nur ein paar wenige, es waren 500 Personen auf einmal. Und das Interessante, was schreibt hier Paulus? Er zeigte sich 500 auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Der erste Korintherbrief, den wir hier gelesen haben, gehört zu den ältesten Textstücken, die wir haben. Man geht davon aus, dass der erste Korintherbrief ca. 50 bis 51 nach Christus geschrieben wurde. Jesus, geboren um das Jahr 0, paar Jahre hin oder her, gestorben circa um das Jahr 33, bedeutet 20 Jahre nachdem das passiert ist, wurde dieser Korintherbrief geschrieben. Bedeutet, die Menschen, die damals das gehört haben, die den Brief gelesen haben, die konnten tatsächlich diese Menschen noch fragen. Es war gerade einmal 20 Jahre her. Vergleichbar vielleicht, wenn wir uns jetzt zurückerinnern, mit dem 11. September 2001, bisschen mehr als 20 Jahre her, wo wir aber, denke ich, die meisten von uns das gesehen haben, zumindest im Fernsehen oder gehört haben im Radio. Und ich glaube, keiner würde das in Frage stellen. Und wenn es jemand in Frage stellen würde, da gäbe es viele Leute, die sagen können, nein, ich habe das gesehen. Ich war vielleicht sogar dabei, wenn man jetzt irgendwelche US-Amerikaner fragen würde. Ich habe das erlebt. Ich war da vielleicht sogar drin. Das ist kein Fakt. Das ist nicht irgendwie nur in Fake News, denn das war wirklich. Und genau so müssen wir uns das vorstellen hier, wenn Paulus schreibt, die meisten aber leben noch. Die konnte man fragen. Und wenn es Fake News gewesen wäre, dann wäre es spätestens dann entlarvt worden. Weil dann die Leute gesagt hätten, nee, war gar nicht so. Aber nein, sie haben es bezeugt. 500 auf einmal. Dann geht es hier weiter. Paulus schreibt, dann zeigte er sich Jakobus. Jakobus gibt es einige im Neuen Testament. Man geht aber hier davon aus, dass es sich um den Jakobus, und zwar den Bruder oder Halbbruder von Jesus handelte. Also ein Kind, auch von Josef und Maria, der später geboren ist und der deswegen ein Halbbruder von Jesus war. Und wir lesen im Neuen Testament, dass die Familie von Jesus sehr kritisch war. Teilweise sogar ein bisschen ablehnend. Die ihn manchmal auch wieder einfangen wollten, weil sie gedacht haben, was der hier erzählt, das ist vielleicht zu viel. Oder das kann doch gar nicht sein. Und ich finde das deswegen hier so interessant, wenn wir uns vorstellen, Jakobus, der vielleicht wie kein anderer Jesus kannte, weil er eben sein Bruder war. Der genau wusste, wie er tickt und der vielleicht sehr kritisch war. Und der dann aber plötzlich bekennt, Jesus ist wirklich auferstanden und sein Leben sich radikal verändert. Der den Jakobusbrief anschließend geschrieben hat und überzeugt wurde von Jesus. Was hat diese Wandlung gebracht? Der Tod war es sicherlich nicht. Das hat er auch miterlebt. Es muss etwas sein, was ihn wirklich überzeugt hat. Die Auferstehung. Dann lesen wir hier von allen Aposteln, im Unterschied zu diesen Jüngern vielleicht, die Jünger als der engste Kreis. Und die Apostel, so lesen wir Apostelgeschichte 1 sind diejenigen, die persönlich die Auferstehung bezeugen können und ihn gesehen haben. Und dann schreibt Paulus, als letztem von allem hat er sich auch mir gezeigt. Auch das finde ich, wenn wir uns die Augenzeugen betrachten, eine ganz, ganz entscheidende und wichtige Sache. Paulus als einer der führenden geistlichen Autoritäten, ein Gesetzeslehrer, der ganz extrem die Christen verfolgt hat, der Jesus für tot hielt, der das alles als Quatsch abgetan hat und dann nach einer Begegnung sich sein ganzes Leben radikal verändert hat. Ich finde ein ganz, ganz wichtiger Augenzeuge, das zu erkennen, dass jemand, der ganz ablehnend war, durch diese Auferstehungstatsache überzeugt wurde, in einem Augenblick. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann lesen wir auch noch von weiteren Augenzeugen, die jetzt hier in dieser Auflistung nicht aufgeführt sind. Es gab zum Beispiel die Emmaus-Jünger. Die waren bei den Aposteln vielleicht da jetzt mit einbegriffen, von denen wir aber lesen, dass Jesus ihnen begegnet ist, dass er mit ihnen gegangen ist, dass er mit ihnen gegessen, das Brot gebrochen hat. Auch hier merken wir wieder viele Sinne, die angesprochen wurden. Die haben wir nicht nur einfach so geschwind mal gesehen, dann waren wir wieder weg, sondern die haben Stunden mit ihm zugebracht, haben mit ihm gegessen und haben wirklich erkannt, das ist der Auferstandene. Oder auch die Frauen am Grab. Warum wurden die hier nicht genannt? Könnte man sich vielleicht fragen. Dazu muss man wissen, wenn man das so liest, diese nüchterne Betrachtung, wem Jesus erschienen ist, dann wirkt es wirklich wie so ein Gerichtsprotokoll, wo die Augenzeugen aufgelistet wurden. Und zur damaligen Zeit war es vor Gericht so, dass Frauen als Zeugen nicht zugelassen waren. Die haben nichts gegolten. Mag für uns seltsam und vielleicht auch irritierend klingen. Damals war es so. Frauen hatten kein Recht, Zeugen zu sein. Interessanterweise schweigt die Bibel aber nicht darüber. Auch das Neue Testament in den Evangelien lesen wir immer, dass die Frauen die Ersten waren, die es bezeugt haben. Ich könnte sagen, sie sind die Wichtigsten. Denen Jesus zuerst erschienen ist, waren die Frauen. Wenn man diese Berichte beschönigen hätte wollen oder es für die damalige Zeit möglichst glaubhaft aufschreiben hätte wollen, hätte man die Frauen auch in den Evangelien weggelassen. Auch daran ist es ein wichtiger Punkt für diese Überlieferung, für diesen Wahrheitsanspruch der Bibel, zu wissen, dass eben die Evangelien alle schreiben, dass er mehrfach den Frauen begegnet ist. Und das ist für mich auch ein sehr, sehr starker Beleg, dass auch diese Zeugen auftauchen. Völlig ungewöhnlich für die damalige Zeit, völlig ungewöhnlich für die Antike und in keinen anderen Textstücken von anderen Personen wären die aufgetaucht. Gott hat aber ganz bewusst auch die Frauen hier genannt, weil es eben eine Tatsache war, weil sie wirklich es bezeugen können, dass Jesus auferstanden war. Und wenn wir jetzt nochmal diese Kriterien für Augenzeugen als Beweismittel anlegen, dann merken wir, es waren möglichst viele. Sie waren total verschieden. Sie waren sehr vertrauenswürdig. Sie waren völlig unabhängig voneinander. Es war nicht nur einmal, sondern an verschiedenen Tagen, verschiedene Gegebenheiten. Und sie waren teilweise extrem nah dran. Ja, selbst die eigene Familie hat es miterlebt. Und sie konnten Jesus auch mit möglichst vielen Sinnen sehen, hören, sogar ertasten. Und es zeigt uns, die Auferstehung von Jesus, und zwar die leibliche Auferstehung, ist eines der am bestbezeugtesten historischen Dinge, die wir eigentlich haben. Kein anderes Ereignis ist so gut belegt und auch so von so vielen Augenzeugen wirklich hier berichtet. Ein weiterer Grund oder ein weiteres Indiz, das ich hier anführen möchte, ist aber noch etwas anderes. Ich habe hier ein Gemälde, das so einen Stich mitgebracht, von Ernst Barlach mit dem Titel Verzweiflung und Hoffnung. Man sieht hier links und im rechten Hintergrund zwei Personen, die so verhüllt sind oder sich bedecken, die diese Verzweiflung eigentlich ausdrücken. Diese Verzweiflung, die auch die ganzen Personen, die ich vorher genannt habe, die das erlebt haben, Petrus, die Jünger, die Apostel, sie alle waren verzweifelt. Die Frauen am Grab, sie waren traurig, dass ihr Herr gestorben ist. Sie hatten keine Hoffnung mehr. Und plötzlich verändert sich alles. Die Personen, die noch verängstigt waren, die verzweifelt und hoffnungslos waren, plötzlich gehen sie hinaus und predigen die Botschaft des Auferstandenen. Eine Freude, eine Hoffnung ist plötzlich da, die nicht erklärbar scheint, auch nicht erklärbar ist, mit keiner anderen Theorie, außer, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Wäre es nur eine Vorstellung, eine Vision oder eine Lüge vielleicht gewesen, muss man sich nur mal anschauen, was aus den meisten Menschen, die hier genannt sind, wurde. Von den Jüngern weiß man, dass 11 von ihnen als Märtyrer gestorben sind. Das heißt, als Menschen, die, weil sie Jesus als den Auferstandenen verkündigten, gefoltert und gestorben wurden. Spätestens dann hätten, wenn es nicht so gewesen wäre, hätten die Zeugen, die sogenannten Zeugen, gesagt, okay, es war doch alles nicht so. Wir haben das nur erfunden. Aber nein, kein einziger hat widerrufen. Und durch die Jahrhunderte waren es Tausende, ja Millionen von Menschen, die wegen ihres Glaubens gestorben sind. Wegen ihres Glaubens an einen Auferstandenen, der ihnen Hoffnung gab, gerade in diesen Zeiten, über den Tod hinaus. Und das ist für mich vielleicht sogar das wichtigste Indiz, wenn man sich überlegt, dass Jesus auferstanden ist, dass Menschen weltweit bis heute bereit sind, ihr Leben zu lassen für diese Botschaft. Und deswegen ist die Auferstehung eine gut belegte Tatsache. Und Paulus geht jetzt weiter. Nachdem er gesagt hat, Tod und Auferstehung gehören zusammen, sind extrem wichtig für das Evangelium. Nachdem er gesagt hat, die Auferstehung ist ein Fundament, ist eine Tatsache, so rum, geht er jetzt weiter zu sagen, ja, und was hat aber jetzt die Auferstehung mit unserem Glauben zu tun? Erstmal so rumformuliert, ist denn die Auferstehung für unseren Glauben wirklich so wichtig? Ist es wirklich so, dass es eine dieser zwei tragenden Säulen ist, wenn die weg ist, stürzt die ganze Brücke zusammen? Oder ist es doch eher so eine Randnotiz? Und ich habe mir so in der Vorbereitung selber die Frage gestellt. Ja, für mich ist es klar, das entscheidende Merkmal unseres Glaubens ist das Kreuz, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Aber ist für mich, für meinen Glauben, die Auferstehung wirklich so wichtig? Reicht es nicht, wie Jesus gestorben ist für unsere Schuld? Muss er denn auferstehen? Oder wenn er nicht auferstanden wäre, hätte das irgendeine Auswirkung? Er ist ja gestorben für meine Schuld. Reicht es nicht? Und dem wollen wir jetzt nachgehen, weil Paulus hier das ganz, ganz deutlich macht. Er schreibt hier selber, was wäre denn, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Ab Vers 12. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und jetzt kommt so eine ganze Reihe von Dingen, die passieren würde, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Kann ich mir so vorstellen, wie vielleicht so eine Domino-Reihe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, solche kleinen Steine, die man so aufbauen kann, so nacheinander. Wenn man das erste umstößt, dann fallen alle um. Wie bei der Brücke, wenn das eine einstürzt, die eine Pfeiler, dann fällt alles um. Und Paulus will es jetzt hier im Einzelnen uns näher bringen. Hier heißt: Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Hier steht sinnlos, wenn wir das Wort im Griechischen uns anschauen, dann steht hier eigentlich Kenon. Kenon heißt leer. Die Elberfelder, was ist es hier besser an der Stelle, da heißt nämlich tatsächlich, wenn wir also glauben, dass er nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube inhaltslos. Dann hätten wir nichts, woran wir eigentlich glauben würden. Ich habe mal ein Beispiel hier mitgebracht von einem schönen Auto. Ich will jetzt hier keine Werbung machen für eine bestimmte Marke, aber da wir hier ja im Ländle sind, darf man das, denke ich, durchaus zeigen. Wenn man sich dieses wunderbare Auto vorstellt und sagt, ja, das ist doch was Schönes, das will ich haben. Und es sich vielleicht anschaut und dann die Motorhaube öffnet und dann sieht, oh, das sieht ja so aus. Dann würden wir merken, da fehlt was. Und der Motor ist tatsächlich vorne, nicht also hinten im Heck wie bei anderen Herstellern. Sondern da fehlt das Entscheidende. Da fehlt der Motor. Das Auto ist inhaltslos. Das Auto macht keinen Sinn. Ohne der Motor ist das Auto vielleicht schön anzuschauen, aber es bringt nichts. Keiner wird auf die Idee kommen, so ein Auto zu kaufen und zu sagen, oh, tolles Teil, das will ich mir anschaffen, weil es inhaltslos, sinnlos ist. Und genau das sagt Paulus hier. Ohne die Auferstehung ist unser Glaube inhaltslos. Er macht einfach keinen Sinn. Das wäre wie, wenn man ein Auto ohne Motor kaufen würde. Völliger Quatsch, würden wir jetzt sagen. Aber genau so ist es mit dieser entscheidenden Tatsache. Unser Glaube wäre inhaltslos. Paulus geht weiter. Er sagt hier, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas verkündigen, was ja gar nicht war. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Pinocchio, der so eine lange Nase kriegt, wenn er Lügen erzählt. Aber genauso müssten wir auch uns betrachten. Wenn es nicht stimmen würde, dass Jesus auferstanden ist, dann wären wir alle falsche Zeugen. Dann wären wir alles Lügner. Dann wäre das Evangelium die größte Lüge aller Zeiten. Dann wären wir die größten Betrüger und Lüger aller Zeiten. Paulus geht weiter und sagt nicht nur das, sondern wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Was eine Illusion? Habe ich mal hier eine mitgebracht. Ich weiß nicht, wer das jetzt erkennen kann vom Platz aus. Ich hoffe, das funktioniert bei euch. Wer sieht, dass sich da irgendwas bewegt auf diesem Bild? Ja, ein paar Einzelne. Okay, richtig. Also wenn man da drauf schaut, dann denkt man, man hat das Gefühl, es bewegt sich irgendwas. Aber das ist eine Illusion. Durch diese Anordnung dieser Muster und Kreise passiert uns im Gehirn Folgendes, dass wir denken, da bewegt sich was, aber eigentlich bewegt sich nichts. Und genauso ist es, wenn wir Jesus als nicht auferstanden bezeichnen, dann wäre unser Glaube eine Illusion. Etwas, was gar nicht stimmt. Etwas, was wir uns vormachen, aber überhaupt keinen Anspruch auf Realität hat. Null und nichtig. Und dann geht Paulus hier weiter. Die Schuld, die durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und das finde ich vielleicht mit der wichtigste und entscheidendste Punkt, wenn es darum geht zu überlegen, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Ich habe vorher so ein bisschen ketzerisch gesagt, reicht es denn nicht, wenn Jesus gestorben ist am Kreuz, wenn er dort seine Schuld auf sich geladen hat? Es reicht doch. Er muss doch eigentlich dann gar nicht auferstehen, damit wir Sündenvergebung haben. Oder? Ich möchte einen Vers aus Römer 4, Vers 25 zitieren, wo es heißt, welcher, also Jesus, ist um unserer Sünden willen dahingegeben, und jetzt kommt's, und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Hier tauchen wir jetzt ein in was ganz, ganz Wichtiges und Entscheidendes, wenn wir uns diesen Begriff der Rechtfertigung einmal anschauen. Da steht im Griechischen, steht dort, die Kaiosyne bedeutet gerecht sprechen oder gerecht erachten. Wir merken nämlich, dass die Auferstehung tatsächlich ganz entscheidend ist, damit wir gerecht gesprochen werden können oder damit wirklich wir Sündenvergebung haben können. Im Heidelberger Katechismus, einer der wichtigsten Schriften, die wir auch als Evangelikale haben, heißt in Frage 45, geht er dieser Frage nach, was nützt uns die Auferstehung? Dort heißt es dann, um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Diese Rechtfertigung, letztendlich ein Beweis dafür, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass das auch wirklich von Gott akzeptiert und angenommen wird. Ich möchte es, ist ein riesengroßes Thema, wo man jetzt eine ganze Predigtreihe drüber halten könnte. Ich möchte an der Stelle das vielleicht mit einem Bild veranschaulichen, um uns zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir diese Rechtfertigung durch Christi Auferstehung haben. Und zwar, ihr seht hier ein Bild mit der Deutschen Bahn, die ist ja ein bisschen Verruf gerade geraten, weil sie nicht so oft fährt, wie wir das vielleicht gerne möchten, aber darum geht mir es gar nicht. Mir geht es hier um diese Fahrkarte. Wenn wir Zug fahren möchten, dann brauchen wir eine Fahrkarte. Die kann man dann im Automaten kaufen. Dann kommt dann diese Karte raus und wenn wir dann im Zug einsteigen und es den Schaffner kontrolliert, dann können wir diese Fahrkarte vorzeigen. Bedeutet, die Fahrkarte ist eigentlich ein Nachweis für das, was bezahlt wurde. Das Ticket an sich, können wir sagen, ist eigentlich völlig bedeutungslos. Weil das Ticket an sich hat ja jetzt nicht was mit meiner Bezahlung zu tun. Aber es ist der Nachweis. Hätte ich das Ticket nicht dabei und der Schaffner kontrolliert mich und ich würde sagen, ja, aber ich habe bezahlt, am Bahnsteig war der Automat und ich habe die Fahrkarte gekauft, ich habe da bezahlt dafür, ich habe mein Geld dafür ausgegeben. Und dann würde der Schaffner sagen, ja, es ist schön, aber ich brauche den Nachweis. Ja, aber ich habe ja bezahlt, ich habe das Geld gegeben. Ja, aber ich brauche den Nachweis, ich brauche dein Ticket, ich muss das sehen. Ja, aber ich habe doch bezahlt. Merkt ihr, wie wichtig das Ticket an der Stelle ist? Das Ticket ist wie eine Quittung, die wir für einen Bezahlvorgang bekommen. Wenn wir im Automaten stehen und unser Geld reinwerfen und dann kein Ticket rauskommt, dann ist irgendwas bei dem Bezahlvorgang schiefgelaufen. Kennt ihr das? Vielleicht manchmal, wenn man auch im Restaurant oder irgendwo in diesen Automat oder in dieses System dort seine PIN-Nummer eintippt und dann manchmal das nicht klappt. Habt ihr das schon mal vielleicht erlebt? Wo dann kommt Vorgang unterbrochen. Wenn da nichts rauskommt, wenn da keine Quittung rauskommt, dann ist irgendwas an dem Vorgang falsch gelaufen. Dann hat der Vorgang nicht funktioniert. Und genau so müssen wir das auf Jesus anwenden. Wenn er nicht auferstanden wäre, wenn also kein Ticket aus dem Ticketautomat rausgekommen wäre, dann wäre bei dem Vorgang irgendetwas schiefgelaufen. Dann hätte Jesu Tod am Kreuz hätte nicht funktioniert. Dann wäre es nicht ausreichend gewesen. Dann hätte Gott dieses Opfer eben nicht anerkannt. Weil aber Jesus auferstanden ist, weil das Ticket aus dem Automat rauskam, das ist der Nachweis dafür, dass das, was am Kreuz geschehen ist, wirklich auch dem entspricht, was wir in der Bibel lesen, nämlich, dass wir dadurch Vergebung unserer Sünden haben, dass Jesus Sühnetod am Kreuz wirklich uns erlöst hat. Und deswegen ist das Ticket so wichtig. Ohne das Ticket kein Nachweis. Ohne das Ticket wäre Jesu Tod am Kreuz nicht funktionstüchtig, wenn man das mal so sagen kann. Benjamin Warfield, einer der wichtigsten evangelikalen Theologen Anfang des 20. Jahrhunderts, hat mal gesagt, die Auferstehung Christi ist das Fundament für die Hoffnung und den Trost des Christen. Jede Gewissheit auf Errettung steht und fällt mit dieser einen Tatsache. Die Auferstehung ist für unsere Rechtfertigung absolut zwingend notwendig. Paulus geht noch einen Schritt weiter. Ich habe es überschrieben mit keine Hoffnung. Vers 18 heißt es, und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Was für eine Hoffnungslosigkeit erleben wir oft, wenn wir uns auf einer Beerdigung wiederfinden. Wenn wir vielleicht uns hier solche Gräber anschauen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, gäbe es keine Hoffnung. Weder für uns, noch für alle, die in seinem Namen gestorben sind. Was für eine Hoffnungslosigkeit. Was für eine Enttäuschung, was für eine Verzweiflung würde sich in uns breit machen. Es wäre das Ende aller Dinge. Ohne Jesu Auferstehung hätten auch wir keine Hoffnung. Und dann schreibt Paulus, dann wären wir, ich lese nochmal Vers 19, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Paulus schreibt hier also, wir wären die bedauernswertesten Menschen. Wir Christen wären die elendsten Menschen, so schreibt Luther. Menschen, die eigentlich wirklich zu bemitleiden sind, weil alles, woran sie geglaubt haben, einfach keinen Sinn macht. Es inhaltslos ist, eine Illusion, die Sündenvergebung gar nicht existieren würde und wir keine Hoffnung über den Tod hinaus hätten. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Unser Glaube wäre null und nichtig. Unsere Brücke des Glaubens würde komplett einstürzen. Es wäre alles völlig sinnlos. Und wir merken hier, dass deswegen die Auferstehung so zentral und so entscheidend ist. Und jetzt kommt, wie ich finde, einer der schönsten Verse im Neuen Testament. Dieser Vers 20, und den möchte ich jetzt nach Luther lesen, weil da ist er immer so eindringlich, finde ich. Dieser Vers, wo es heißt, nach all dem, was uns jetzt hier vor Augen geführt wurde, wie schlimm, wie nichtig, wie verzweifelt wir eigentlich wären, heißt es jetzt, nun aber ist Christus auferweckt von den Toten. Jetzt an dieser Stelle schreit Paulus, aber es ist Fakt, es ist eine Tatsache, dass er wirklich auferstanden ist. Und das ändert alles. Radikal. Und das möchten wir jetzt noch uns kurz anschauen, was sich da verändert. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten. Und der Glaube, der noch inhaltslos war, plötzlich ist da ein Motor drin. Plötzlich hat der Glaube Inhalt. Plötzlich macht es Sinn. Wir sind auch jetzt keine falschen Zeugen mehr. Nein, wir sind Augenzeugen. Wir haben das erlebt und ich möchte jedem Mut machen, der vielleicht verzweifelt. Fragt hier Menschen, die das erlebt haben, die sagen können, ja, diese Begegnung mit diesem Auferstandenen hat mein Leben verändert. Ich setze meine Hoffnung komplett auf ihn. Und der Glaube ist auch keine Illusion mehr, sondern er ist Fakt. Er ist eine wohlbelegte Tatsache. Und wir sind eben nicht mehr in unserer Schuld gefangen, sondern die Fahrkarte, die kam wirklich raus. Jesus ist wirklich auferstanden. Und wir sind deswegen befreit von unserer Schuld. Und deswegen haben wir auch eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, die alles andere überstrahlt. und die ein entscheidender Einschnitt in der ganzen Weltheitsgeschichte war und ist. Und das möchte ich kurz noch ein bisschen ausführen. Die Auferstehung Jesu, ich habe es genannt, Wendepunkt der Weltgeschichte. Warum Wendepunkt der Weltgeschichte? Mir ist es gestern noch mal so bewusst geworden. Wir haben gestern in Weilheim den Osterweg besucht, wo so die einzelnen Stationen von Jesus nachgezeichnet wurden. Kann ich nur sehr, sehr empfehlen, vor allem bei so schönem Wetter die nächsten Tage. Geht dahin. Da gab es eine Station, da waren Grabsteine. Ich war erst ein bisschen irritiert, mich hat es aber dann echt tief beeindruckt. Das ist ein richtiger Grabstein, reingemeißelt mit dem Namen Jesus Christus. 24.12. im Jahre 0 bis 7.4.33. Die Daten sind natürlich jetzt nicht auf den Tag festzulegen, aber mich hat es beeindruckt, Jesus war tot. Er war im Grab. Er war verblutet. Die Organe haben aufgehört. Er war wirklich tot. Und 3 Tage später, es wird hier so schön illustriert, vor dem Grabstein ist das Grab und in dem Grab liegt aber niemand, sondern dort heißt es, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Mich hat es bewegt, das zu erkennen. Das Grab, das war wirklich leer. Jesus ist nicht mehr in diesem Grab. Er ist auferstanden. Und diese Auferstehung, die war eben tatsächlich ein Wendepunkt der Weltgeschichte. Warum? Der größte Feind der Menschheit ist nicht der Klimawandel, ist nicht ein Virus, sondern der größte Feind der Menschheit ist der Tod. Und den Tod hat niemand bisher besiegt. Der Tod, auf den gehen wir auch alle zu. Wenn nicht Jesus diesen Tod besiegt hätte. Und der Marius hat es vorher so schön gesagt, die Auferstehung von Jesu mag vielleicht schön sein, aber wenn die nichts mit uns zu tun hat, ist es für uns ja bedeutungslos. Aber Jesu Tod und Auferstehung hat eben mit uns zu tun. Ich möchte es ein bisschen verdeutlichen in einem kleinen Bild. Die Bibel spricht davon, dass Gott den Menschen geschaffen hat als sein Ebenbild. Aber dass zwischen Gott und dem Menschen seit dem Sündenfall eine tiefe Kluft existiert. Die Bibel spricht von Sünde oder von Schuld. Von Schuld, die jeder von uns in seinem Leben tut, tagtäglich. Und diese Schuld trennt uns von diesem heiligen, gerechten Gott. Und diese Schlucht ist so groß und so tief, dass kein Mensch sie überwinden kann. Doch das ist die Botschaft von Karfreitag, dass Jesus kam genau für unsere Schuld. Genau für diese Schuld kam Jesus. Er kam nicht einfach so und er starb auch nicht einfach so. Er starb für dich und er starb für mich, für deine Schuld und für meine Schuld, damit diese Schuld ein für alle Mal vergeben ist. Aber solange wir da drüben noch stehen, bringt diese Schuldvergebung uns gar nichts, sondern wir müssen diese Vergebung in Anspruch nehmen. Wir müssen uns aufmachen. Wir müssen diesem Gott entgegengehen. Wir müssen über diese Brücke, die Jesus geschaffen hat am Kreuz, die müssen wir überwinden. In Johannes 11, Vers 25 heißt es, ich bin die Auferstehung und das Leben. Können wir unten im Gang nachher nochmal nachlesen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Hier spricht die Bibel von diesem Glauben, dieses Aufmachen, dieses Fürwahrhalten und für sein Leben, in sein Leben wirklich auswirken lassen. Ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz bezahlt hat. Und ich glaube, dass er für mich auferstand. Erst dann wird diese Brücke, die Jesus geschaffen hat, wirksam. dann kommt vielleicht das Gewaltigste, was wir uns als Menschen vorstellen können. Es kommt nämlich nicht nur auf mich oder meinen Glauben an, sondern, ich habe es ein bisschen Pfeil mal hier dargestellt, und diesem Wort Dynamis. Habt ihr das schon mal gehört, das Wort Dynamis? Kommt uns ein Wort Dynamit vielleicht vor? Dynamis. Was heißt Dynamis? Wenn wir uns mal anschauen, wo das Wort Dynamis, ist ein griechisches Wort, wo das vorkommt, dann lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 14, durch seine göttliche Kraft, das ist Dynamis, durch seine göttliche Kraft wird Gott uns von den Toten auferwecken, so wie er den Herrn von den Toten auferweckt hat. Die gleiche Kraft also, die Jesus vom Tod auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Und was ist diese Kraft? Diese Kraft können wir nachlesen, 1. Apostelgeschichte 1, Vers 28, wo es heißt, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird oder auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft, Dynamis, mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Diese Kraft hat einen Namen, diese Kraft ist eine Person. Es ist der Tröster, den Jesus verheißen hat. Der Heilige Geist, der in uns lebt. An dem Tag, in dem Augenblick, wo wir uns aufmachen, wie dieses Männchen hier, und an diese Botschaft glauben, uns Jesus ganz ausliefern, ab diesem Zeitpunkt sagt Gott, dass er uns seine Dynamis, seine Auferstehungskraft, seinen Heiligen Geist geben möchte, der in uns lebt und der bei Jesus den Tod besiegt hat und der bei uns den Tod besiegen wird. So wie es heißt, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Was ist das für eine Botschaft? Und plötzlich merken wir sind nicht mehr die bedauerndsten Menschen, sondern die glücklichsten Menschen. Das ist eine Botschaft, die alles sprengt. Das ist eine Botschaft, die den Tod ein für alle Mal besiegt hat. Das ist eine Botschaft, die uns alle ganz neue Hoffnung geben kann. Egal, in welcher Situation wir uns befinden. Egal, ob es uns gut geht. Egal, ob wir viel Geld haben oder wenig Geld. Egal, ob wir ein Haus über dem Kopf haben oder nicht. Egal, ob wir genug zu essen haben oder ob wir hungern müssen. Egal, ob wir in Frieden leben oder ob wir unter dem Bombenhagel unser Dasein fristen. Diese Botschaft übersteigt alles. Und diese Botschaft kann uns zu den glücklichsten Menschen machen. Ich komme zum Schluss. Ich möchte euch noch ein paar Sachen mitgehen. Die Auferstehung Jesu, Grundpfeiler des Evangeliums und Fundament unseres Glaubens. Ich habe es mal genannt, das erste, was ich euch mitgeben möchte. Vivit, vito. Vivit, vivo. Weiß ich, ob ihr das kennt, was da dahinter steckt. Ist lateinisch für er lebt und daher lebe ich. Diese Tatsache, dass er lebt, dieses Vivit, das verändert unser Denken radikal. Vivit, vivo. Weil er lebt, lebe ich. Von Martin Luther wird überliefert, dass bei schweren Anfechtungen, wenn ihm die Sorgen groß wurden, wenn er in Depression gefallen ist, hat er mit Kreide überall auf seinen Tisch und an die Wände geschrieben. Vivit, er lebt. Und als er dann gefragt wurde, warum er das macht, hat er gesagt, Jesus lebt. Und wenn der nicht lebte, so begehrte ich nicht eine Stunde zu leben. Allein weil er lebt, so werden auch wir leben durch ihn. Wie er selbst gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und ich fand es ganz neu, so herausfordernd, dieses Vivit auch für mein Leben in Anspruch zu nehmen. Das möchte ich auch euch zurufen, dieses Vivit. Wenn ihr dunkle Stunden habt, nehmt einen Stift, schreibt es hin. Vivit oder er lebt, Christus lebt und daher lebe ich. Zweitens, Dynamis. Diese Auferstehungskraft in uns. Es kommt nicht auf uns an. Nicht wir haben den Tod besiegt. Nicht wir müssen uns aus unseren tiefsten Tälern ziehen. Nicht wir müssen Depressionen überwinden. Nicht wir müssen Gedanken, die uns vielleicht komplett befangen halten, auflösen. Es ist Jesus, der durch den Heiligen Geist in uns lebt. Und diese Auferstehungskraft, die verändert uns. Die gibt uns Halt. Die gibt uns eine Hoffnung. Aber auch jetzt schon für die uns aus diesen dunklen Stunden heraus. Wenn wir diese Auferstehungskraft ganz neu wirken lassen, wenn wir uns daran klammern, auch wenn wir vielleicht alles für uns hoffnungslos erscheint. Und deswegen nehmt ganz neu diese Auferstehungskraft Jesu in euch auf. Lasst sie wirken. Und dann, jetzt haben wir einmal Lateinisch, einmal Griechisch. Jetzt habe ich noch ein drittes. Auf Schwäbisch wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Ich habe mich für Englisch entschieden als Englischlehrer. Rejoice. Und zwar ist mir ein Vers ganz wichtig geworden, ganz neu. Aus Philipper 4, Vers 4. Das heißt im Englischen, Rejoice in the Lord. Im Deutschen heißt es, freut euch. Freut euch. Das Rejoice drückt aber noch viel besser aus, was es eigentlich bedeutet. Rejoice heißt was wie jubelt. Brecht in Jubelgesänge aus. Flippt aus vor Freude. Das ist da eigentlich gemeint. So im Deutschen heißt es, ja, wir freuen uns über die Auferstehung. Ja, schön, dass er für uns auferstanden ist. Wann habt ihr zum letzten Mal so richtig gejubelt, weil ihr ganz neu verstanden habt, dass Jesus für euch auferstand? Wann habt ihr die Hände mal wirklich so nach oben gesteckt und euch gefreut? Jesus ist wirklich auferstanden. Und diese Freude möchte ich euch ganz neu zurufen. Freut euch, rejoice, weil wir einen Jesus haben, der lebt. Und wir möchten das jetzt gleich auch singen. Und es war nicht abgesprochen vorher. Das passt aber so gut. Ich darf Sie schon mal nach oben bitten. Es gibt ein Lied, der genau diese Freude vertont hat. Freut euch, das Grab ist leer, denn er ist auferstanden. Amen.